Hi, hier ist Benjamin und ihr hört Radio CityLab, den Podcast des CityLab Berlin. Weiter geht's mit unserem Sommerkonferenz-Spezial, bei dem ihr ausgewählte Beiträge aus unserem Konferenzprogramm noch einmal nachhören könnt. Im Folgenden gibt es die Diskussion zwischen unserer IKT-Staatssekretärin und Chief Digital Officer in Berlin, Martina Clement, mit dem Vorstandsvorsitzenden der Technologiestiftung Berlin, Nicolas Zimmer. Viel Spaß beim Hören.
Ja, liebe Martina, herzlich willkommen heute hier. Ist ja schon deine zweite Sommerkonferenz. Im vergangenen Jahr warst du ja relativ neu im Amt und hast jetzt ja hier schon viel erlebt und gesehen in Berlin. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was so passiert ist und was so ansteht. Und gerade eben, wenn wir da über die Dinge reden, die gerade passiert sind, waren wir drüben auf der anderen Straßenseite beim Kiezlabor. Ich denke, viele von euch sind auch schon da gewesen und haben sich das angeguckt. Eines der Highlights war ja, dass man dort dann spontan auch seinen Personalausweis oder Reisepass verlängern konnte. Glückliche Gesichter. Menschen, die es kaum glauben konnten, das war, glaube ich, also ein schönes Erlebnis. Aber tatsächlich ist es ja so, das Thema Bürgeramtsdienstleistung ist ja eine Herausforderung, der du dich ja auch stellen musst in deiner Rolle und die uns insgesamt, glaube ich, auch als Berlinerinnen und Berliner beschäftigt. Und da ist ja viel passiert. Wie siehst du eigentlich die Zukunft von Bürgeramtsdienstleistungen? Wird das alles zukünftig nur noch online passieren? Wie werden wir das klassische Bürgeramt noch haben? Was sind so die Ideen und Wege, die du da beschreiten möchtest?
Ja, in der Tat. Man sieht es ja sofort an der spontanen Reaktion auf Thema Bürgeramtstermine. Ist eine riesengroße Herausforderung, die ich mit übernommen habe. Etwas außergewöhnlich, wenn man eigentlich denken würde, ich bin für die Digitalisierung zuständig, habe aber tatsächlich eben auch die gesamtstädtische Steuerung, wie sich das dann im Verwaltungsdeutsch bei uns Juristen nennt, der Bürgerämter mit übernommen. Und in der Tat, wir haben ziemlich viel auf den Weg gebracht. Ich würde aber mit der eigentlichen Frage beginnen, wo ist das Bürgeramt der Zukunft? Also ehrlich gesagt ist natürlich jeder Bürger, der nicht ins Bürgeramt kommen muss oder jeder Bürgeramtsbesuch, den ihm hier sparen kann als Bürger, also da soll die Reise hingehen definitiv. Wir wollen, Entschuldigung, müssen natürlich so viel wie möglich digitalisieren und zwar Ende zu Ende digitalisieren und nicht Digitalisierung im Sinne von, man kann ein PDF ausfüllen, das man dann ausdrucken kann und einscannen und dann schickt man das irgendwo hin, wo dann ein Sachbearbeiter das Ganze bearbeitet und dann kriegt man wieder einen Schreibebrief zurück, wie es derzeit an der einen oder anderen Stelle läuft. Aber tatsächlich müssen wir, solange noch nicht alles oder vieles digital geht, müssen wir zusehen, dass wir so erstmal Luft in den Bürgerämtern schaffen. Tatsächlich, da haben wir einiges auf den Weg gebracht. Wir haben in etwa 20% mehr Personal für die Bürgerämter zur Verfügung gestellt, also 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt zu Ende April auch alle eingestellt waren, jetzt aber gerade erst eingelernt werden. Also wird noch ein bisschen dauern sozusagen, bis sie die spürbar die PS auf die Straße bringen können. Werden neue Standorte eröffnen, haben unser Terminmanagementsystem ZMS schon ein bisschen verbessert. Da würden aber auch weitere Dinge folgen, wenn wir das sogenannte ZMS 2.0 haben, wo es dann Check-in-Funktionen vor Ort gibt. Parallel dazu haben wir Dinge vorangetrieben, wie zum Beispiel, dass wir ständige Wahlämter in den Bezirken einrichten, aus mehreren Gründen, aus dem ganz offensichtlichen Grund, dass die Wahl schon mal einmal schiefgegangen ist und es nie mehr passieren sollte. Aber tatsächlich ist es halt einfach so, dass die Bezirke bislang keine ständigen Wahlämter haben. Erstens, weil die Prozesse dann nicht optimal sind und zweitens, weil vor allen Dingen immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bürgerämtern abgezogen werden, was natürlich entsprechend den zulasten der Bürgeramtstermine geht. Haben aber auch so Dinge auf den Weg gebracht, wie dass wir eine neue Zielvereinbarung für die Bürgerämter geschlossen haben mit einem Bonus-Malus-System, wo also die Bezirke belohnt werden, wenn es gut läuft und eben nicht belohnt werden, wenn es nicht ganz so gut läuft. Aber parallel dazu, da hatte ich das ja angesprochen, müssen wir zusehen, dass wir so schnell und so viel wie möglich digitalisieren von den Bürgerdienstleistungen, insbesondere von den großen, von den Kassenschlagern, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich besonders zuversichtlich, dass unser nächster Go-Live, den wir demnächst haben werden, tatsächlich für wirkliche Entlastung sorgt. Das werden nämlich die digitale Wohnsitzan- und Ummeldung sein. Und wenn man sich vor Augen führt, dass jeder vierte Bürger, der im Bürgeramt steht, tatsächlich den Wohnsitz an- oder ummelden will, dürfte das tatsächlich für entsprechende Entlastung sorgen. Da sind wir, sage ich mal, in den letzten Zügen. Das ist ein bisschen was für Feinschmecker, was aus dem OZG, also Online-Zugangsgesetz-Kontext, eine Dienstleistung, die wir aus dem Land Hamburg nachnutzen. Da war das jetzt auch alles etwas tückenbehaftet. Hamburg hat jetzt vor allen Dingen erst neu zur Verfügung gestellt, dass auch Familienverbund, nennt sich das dann, sich anmelden kann. Gab es eben, wie gesagt, auch ein bisschen Probleme in Hamburg. Jetzt läuft es aber seit just gestern in Hamburg, der Familienverbund, und wir sind jetzt in der Tat in den letzten Zügen der Nachnutzung, sodass ich hoffe, dass wir das zeitnah den Go-Live haben werden und dadurch dann, wie gesagt, entsprechend für Entlastung sorgen. Ansonsten sind wir auch bei den Standesämtern dran, aber geht leider alles nicht von heute auf morgen. Also viele Maßnahmen, um die Frage endgültig zu beantworten in Sachen Bürgerämter auf dem Weg. Muss halt jetzt Schritt für Schritt seine Wirkung entfalten, aber ich hoffe, dass das jetzt dann auch tatsächlich zeitnah spürbar der Fall sein wird.
Ja, vielen Dank. Also ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Ja, ich meine, das ist ja wirklich, das sind ja Aufgaben, da kann man ja wirklich, da kann man ja einiges erleben. Im Übrigen, ist ja nicht ganz trivial, weil die Rahmenbedingungen ja auch nicht ohne weiteres zu beeinflussen sind von denjenigen, die sich mit dem Thema Verwaltungsdigitalisierung, Modernisierung beschäftigen, wissen ja, wovon wir sprechen, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Eine kurze Nachfrage, also es ist ja so, dass, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also du hast es vorhin gesagt, ehrlicherweise, dass wir rund 350 Online-Dienstleistungen mittlerweile haben, das ist beträchtlich, aber ich habe so das Gefühl, dass sich das noch nicht so richtig rumgesprochen hat. Was kann man da eigentlich tun aus deiner Sicht?
Ja, in der Tat, ich bin ja unüberhörbar aus Bayern und komme auch aus einer bayerischen Verwaltung. Ich werde nicht müde zu behaupten, dass Berlin deutlich besser ist als sein Ruf, und ich weiß sozusagen, mit was wir immer verglichen werden. Und auch an dieser Stelle ist Berlin deutlich besser als sein Ruf. In der Tat, es fehlt ein bisschen der Überblick bislang teilweise auch den einzelnen Verwaltungen, was sie selbst eigentlich schon online anbieten, in der Tat, klingt komisch, ist aber so. Wir haben tatsächlich uns da jetzt mal dahinter geklemmt und sowohl bei den Verwaltungen mal ein bisschen da die Daumenschrauben angezogen, dass die selbst sozusagen mal sich einen Überblick verschaffen müssen. Wir haben auch ein Dashboard, das eigentlich zu befüllen ist, aber nur unzureichend befüllt ist, und haben jetzt mal tatsächlich zusammengetragen, was eigentlich zentral entweder bei uns über Serviceportal oder auch teilweise dezentral angeboten wird, mit der Erkenntnis, dass wir von mindestens 350 Dienstleistungen reden, die im Land Berlin digital gehen, was in der Tat, wenn es die Verwaltungen selber schon nicht wissen, verwundert es nicht, dass es die Bürger erst recht nicht wissen. Aber dieses Problems nehmen wir uns jetzt auch an. Wir werden auch entsprechend wir sind schon in der Planung einer Image-Kampagne, um tatsächlich einfach mal zu bewerben, was im Land Berlin online schon geht, weil hilft nichts, wenn wir wirklich sehr viele Dienstleistungen schon online anbieten, keiner davon weiß. Wir müssen also daran arbeiten, dass die Leute überhaupt wissen, was geht alles digital, oder zumindest mal der ankommt, dass vieles schon digital geht, damit Leute es vielleicht mal überhaupt mal online probieren würden, es zu suchen. Dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass die das finden und dass das dann halbwegs nutzerfreundlich, weil Verwaltung ist und bleibt halt Verwaltung, sind Formalitäten einzuhalten, aber so nutzerfreundlich ist, dass die Bürgerinnen und Bürger dann die Dienstleistung auch, wenn möglich, online durchführen.
Ja, vielen Dank. Ich finde das ein total wichtiges Stichwort, auch die Frage der Nutzerfreundlichkeit. Weil natürlich, also wenn man jetzt mal sich durch Berlin.de klickt, durch die Antragsverfahren, also es gibt ja viele Punkte, wo Leute dann einfach verzweifelt aufhören. Und das ist natürlich auch etwas, was so ein bisschen darin begründet ist, dass die dahinterliegenden Fachverfahren noch entsprechend strukturiert sind. Also da gibt es, glaube ich, viel zu tun. Aber ich finde, das weist doch auf eine ganz grundsätzliche Herausforderung hin. Und wir sind ja hier auch als Verwaltungsreform- und Digitalisierungsbooster Paar auf der Bühne, also wer auch immer, was jetzt hier von uns ist, aber die zwei Juristen wieder, genau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ja, ich habe ja auch ab und zu schon mal gesagt, also wenn man jetzt einen Scheißprozess digitalisiert, ist es einfach ein scheiß digitaler Prozess. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, stark ausgedrückt, aber trotzdem weist es natürlich auf ein Grundsatzproblem hin, was wir haben. Sagen wir mal, A, wie sind die verwaltungsinternen Prozesse, aber B, auch insgesamt, womit beschäftigt sich eigentlich Verwaltung und wer ist für was zuständig? Das ist ja selbst, wie man ja auch immer wieder feststellen kann, ja selbst für Menschen, die in politischen Ämtern sind, Anwesende ausgeschlossen, teilweise schwer überschaubar, ob sie tatsächlich für irgendwas zuständig sind oder nicht. Haben wir ja auch alles schon erlebt.
Ich würde da Anwesende auch einschließen.
Ja, also wie auch immer, also jedenfalls das ganze Thema, wie gehen wir eigentlich um mit der Verwaltungsreform? Also eine Reform um der Reform willen macht ja nicht so viel Sinn, aber es macht natürlich extrem Sinn, das irgendwie auch mal zu betrachten aus dem Ergebnis heraus. Wo stehen wir da eigentlich? Weil da gibt es ja auch einiges an Bewegung. Auf der anderen Seite haben sich auch schon ganz viele daran versucht. Kai sagte vorhin zu mir, darüber haben wir vor 20 Jahren schon gesprochen. Da hat er auch recht mit.
Also ich glaube, jeder, der in der Berliner Verwaltung ist oder schon länger in der Berliner Verwaltung ist, hat mindestens eine Verwaltungsreform schon mitgemacht. Die meisten, die länger dabei sind, auch schon mehrere. Aber ich glaube, das Momentum ist gut und vielleicht sogar aufgrund der Wiederholungswahl sogar einzigartig, weil spätestens durch die Wiederholungswahl ist vielleicht auch beim letzten der Groschen gefallen, dass es so nicht weitergehen kann und auch nicht darf. Und tatsächlich hat sich ja unsere Vorgängerregierung schon ziemlich auf den Weg gemacht, in Sachen Verwaltungsreform das voranzutreiben und hat ja just in der Woche vor der Wiederholungswahl tatsächlich im Senat noch ein Verwaltungsreformpapier oder eine entsprechende Senatsvorlage beschlossen. Und das ist jetzt, sage ich mal, der günstige Momentum, weil da haben sich schon drei politische Parteien, beziehungsweise in dem Fall Koalitionäre, auf den Weg gemacht und auch auf etwas verständigt, auf das wir jetzt aufsatteln können, sodass wir jetzt, ich sag mal, alle demokratischen Parteien, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind, eigentlich alle mit im Boot haben, mit dem gemeinsamen Willen, die Berliner Verwaltung zu reformieren. Deswegen würde ich tatsächlich denken, das Momentum ist gut. Das müssen wir aber natürlich jetzt auch nutzen, weil wenn es jetzt nicht gelingt, ist es natürlich umso schlimmer. Und blamabel noch dazu. Wir haben tatsächlich dann im Oktober auch uns im Senat mit der Verwaltungsreform befasst und einen Prozess beschlossen, haben seit Mitte November dann jetzt einen umfangreichen Beteiligungsprozess gestartet mit Workshops mit allen möglichen Formaten. Das will ich jetzt nicht in aller epischen Breite aus, aber sehr viel Beteiligungsformate eingeführt und eben insbesondere in den Workshops ziemlich viel herausgearbeitet. Was man denn anpacken müsste, da hat sich relativ schnell gezeigt, dass ehrlich gesagt das derzeitige System schon daran krankt, dass wir keinen einzigen, wir haben nicht mal einen Überblick von allen Aufgaben, wir haben keinen Überblick von allen digitalen Dienstleistungen, es gibt einfach keinen einheitlichen Katalog, in dem alle Aufgaben der Berliner Verwaltung aufgeführt sind und daran auch steht, wer dafür zuständig ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt irgendwie zig verschiedene Quellen. Das fängt an von der Geschäftsverteilung des Senats über den Zuständigkeitskatalog, der am Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz hängt und so weiter. Wir müssen also jetzt dringend in einem ersten grundlegenden Schritt, wenn wir wirklich eine grundlegende Reform der Berliner Verwaltung machen wollen, an die Struktur der Berliner Verwaltung ran und einen einheitlichen Aufgabenkatalog schaffen, in dem alle Aufgaben der Berliner Verwaltung sind und da auch steht, wer dafür zuständig ist. Dafür wollen wir jetzt nächste Woche, also am Dienstag, in den Senat und den Auftrag an alle Häuser erteilen, an die Senatsfachverwaltungen, dass die jeweils zusammen mit ihren nachgeordneten Behörden und bezirklichen Vertretern alle Aufgaben mal einmal zusammenführen und wir einen einheitlichen Aufgabenkatalog erstellen, der dann auch eine bestimmte Sortierung haben soll, aber würde ich jetzt auch nicht in die Breite gehen, aber vor allen Dingen wollen und müssen wir diesen Prozess nutzen, wenn die ganzen Experten zusammensitzen und mal einmal auf alle Aufgaben, die es in diesem Bereich gibt, draufschauen, sich auch mal Gedanken machen, brauchen wir die Aufgabe überhaupt noch? Gibt es da vielleicht Dinge, die weg können oder vielleicht sogar dringend weg müssen? Und dann halt auch sozusagen gleich aufzeigen, wie könnte sie weg? Müssen wir vielleicht an Fachgesetze oder sowas ran? Das würden wir mitnichten mit dem ersten, mit AZG-Nachfolgegesetz lösen können. Dann müssen wir uns aber auch anschauen, wo sind Aufgaben und Prozesse, die dringend die Prozesse optimiert werden müssen. Da müssen wir unbedingt auch unsere Geschäftsprozessmanager, die wir im Land schon überall installiert haben, mit ins Boot holen, ist sozusagen auch der Plan. Und vor allen Dingen, wo können wir Prozesse dadurch optimieren, dass wir also zuerst optimieren und dann digitalisieren, sodass wir dann, und da komme ich dann natürlich auch zur Automatisierung und zur KI, einfach tatsächlich im Idealfall die Aufgaben, die wir nicht mehr brauchen, weg, die Prozesse optimieren und vor allen Dingen dann digitalisieren und dann nur einheitliche Zuständigkeiten. Und ich glaube, dann wären wir schon einen ganz schönen Schritt weiter.
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, also mich beeindruckt die Geschwindigkeit dann doch, mit der es vorangeht. Ja, muss man ja einfach sagen. Also wenn man das über die letzten Jahrzehnte beobachtet hat, so viel Bewegung, würde ich mal sagen, wie jetzt war nie. Das ist wirklich offensichtlich ein guter Zeitpunkt. Und ich finde es auch sehr hilfreich und richtig, das auch in einem kollaborativen Prozess zu machen. Ich glaube, anders kriegt man es auch gar nicht hin. Du hast gerade das Thema KI angesprochen. Das ist ja offensichtlich ein Gamechanger. Das kann man ja schon mal sagen. Also es gibt ja kaum noch irgendwie im Augenblick eine Diskussion, wo das KI-Thema nicht vorkommt. Manche haben ja auch so ein bisschen die Hoffnung, es geht wieder weg. Da sage ich mal, das ist so ähnlich wie mit dem Internet. Das geht, glaube ich, nicht wieder weg. Es ist teilweise auch, glaube ich, für viele nicht so richtig überschaubar, was es für Chancen, aber auch Risiken mit sich führt. Diese ethische Diskussion will ich heute hier gar nicht führen. Aber es gibt ja im Senat doch relativ viel Fokus auch auf das Thema, wie kann KI zukünftig auch Verwaltung helfen, mit verschiedenen Herausforderungen umzugehen. Wie schätzt du das ein? Also wie schnell werden wir eigentlich auch dazu kommen, KI auch in der Verwaltung einzusetzen? Tun wir es vielleicht schon? Wie ist der Prozess dazu?
Wir tun es tatsächlich schon an unterschiedlichsten Stellen. Viele Verwaltungen setzen schon einiges ein. Die Polizei setzt schon ziemlich viel ein. Stichwort Gesichtserkennung, Tatort, Aufbereitung machen die auch ziemlich viel. Machen auch viele Verwaltungen schon Dinge. Viele kleine, auch viele größere Projekte. Aber tatsächlich, ich glaube, dass zum einen ist der Leidensdruck höher geworden in der Verwaltung. Deswegen glaube ich, dass die Skepsis langsam abnimmt oder vielleicht auch ausstirbt. Weil tatsächlich, ich glaube, es sind einfach alle an dem Punkt, wo klar ist, wir müssen die Aufgaben, die dann hoffentlich um die sinnlosen Aufgaben in Zukunft entschlackt sind, aber wir müssen alle Aufgaben, die eine Verwaltung hat, in Zukunft mit deutlich weniger Personal bewältigen können, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Wir hatten gerade auch draußen darüber gesprochen, irgendwas um die 13.000 unbesetzte Stellen im Land Berlin. Und das ist eine Illusion, dass wir die besetzt bekommen. Und bis wir die 13.000 Stellen besetzt haben, sind 15.000 oder 20.000 andere gegangen. Also wir werden, Stichwort Fachkräftemangel, auch mit weniger Personal die gleichen Aufgaben stemmen müssen. Und dazu müssen wir natürlich Dinge machen wie KI-gestützte Dinge. Ich glaube aber auch, dass man gerade in der Verwaltung ehrlich gesagt auch schon ziemlich viel erreichen könnte, wenn wir Dinge mal automatisieren. Weil in der Verwaltung wirklich extrem viel Energie da drauf geht für irgendwelche stupiden Tätigkeiten, von Fachverfahren A nach Fachverfahren B einfach die Daten übertragen oder halt einfach automatische Dinge einlesen und sowas. Und ich glaube, dass wir da schon mit Automatisieren viel erreichen können und natürlich dann mit Thema KI. Und letzter Satz dazu, ich denke auch tatsächlich, da war ChatGPT insofern der Gamechanger, als das halt jetzt einfach auch wirklich vielen Laien mal zugänglich gemacht hat, was ist eigentlich KI und was kann das eigentlich mir bringen, sozusagen. Und spätestens, wenn man dann das Wort Vermerkomat fallen lässt, also sprich, dass man die Vermerke in Zukunft vielleicht mit KI schreiben könnte oder zumindest Vermerke per KI vorbereitet werden könnten, würde ich sagen, ist auch der letzte Beamte überzeugt.
Ja, wunderbar. Das führt mich natürlich nahtlos zum nächsten Thema. Also wir haben ja auch im CityLab das Thema Parler kennen ja vielleicht manche hier im Raum, wo wir uns ja auch mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man eigentlich Informationen aus dem Parlament so aufbereiten, dass man A, zum Beispiel schriftliche Anfragen nicht zwei- oder dreimal völlig von vorne beantworten muss, vielleicht auch Abgeordnete selber mal nachschauen können, aber für Bürgerinnen und Bürger auch ein gutes Informationsangebot machen kann. Das ist ja eigentlich auch nicht so eine richtige Rocket Science, die dahinter steckt, aber es funktioniert wirklich richtig gut, was mich ja sehr freut. Nun stellt sich mir natürlich so ein bisschen die Frage, weil ich ja hier auch Partei bin, sozusagen auf dem Podium. Das CityLab ist ja nun seit 5 Jahren, feiern wir ja heute hier und hat ja auch selber einen Veränderungsprozess durchgemacht. Wir haben ja mal ganz anders, würde ich sagen, angefangen, sind sehr viel praktischer geworden, sind mittlerweile sehr eingebunden auch in Prozesse. Und wir versuchen vor allen Dingen auch Dinge so miteinander zu lösen. Und da jetzt mal so die Frage, was denkst du eigentlich so, was können wir eigentlich so voneinander lernen? Ne? Also auf der einen Seite, CityLab ist jetzt ja auch nicht das Allheilmittel, also auch wenn wir das mutmaßlich glauben von uns, aber realistischerweise muss man sagen, es ist vermutlich nicht so. Oder es sehen jedenfalls andere anders. Ne? Aber so ein bisschen so die Frage, was können wir eigentlich voneinander lernen? Also zum einen, was glaubst du, was kann man so aus dem CityLab mitnehmen, aber was würdest du dir vielleicht auch wünschen vom CityLab für die nächsten 5 Jahre oder auch 50 Jahre, aber reden wir mal in überschaubaren Zeiträumen.
Also ich glaube in der Tat, dass wir ziemlich viel gegenseitig voneinander lernen können, weil also das CityLab ist ja innovativ, agil, greift spontan Sachen auf, setzt Dinge auch schnell um und halt auch mit Arbeitsmethoden, die der Verwaltung eher fremd sind, sodass ich glaube, dass tatsächlich die Verwaltung sich da eine Scheibe abschneiden könnte in Richtung CityLab oder halt die Arbeitsmethoden, die im CityLab da etabliert hat oder wie das CityLab halt eben arbeitet. Andersrum glaube ich tatsächlich auch, dass ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass das CityLab von der Verwaltung lernen kann, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ist es natürlich fast schwierig, von außen zu verstehen, warum Verwaltung Dinge so macht, wie man sie macht, weil sie halt oftmals auch nicht sinnvoll erscheinen. Aber ich glaube tatsächlich sozusagen, dass wir, Stichwort, was kann CityLab von der Verwaltung lernen? Wie gesagt, tue ich mich ein bisschen schwer, weil es ist jetzt auch schlecht zu sagen, ein bisschen mehr Langsamkeit und Behäbigkeit würde nicht schaden. Aber tatsächlich, ich meine, ich will nur darauf raus, dass tatsächlich man aufpassen muss, dass das Schnellboot CityLab und der Tanker Verwaltung sozusagen nicht zu sehr auseinanderdriften, weil wir können natürlich Dinge auch nur in die Verwaltung reinbringen oder etablieren oder dann auch umsetzen, wenn das sozusagen auch mit der Verwaltung noch ein bisschen konform ist und nicht zu weit auseinander liegt. Deswegen glaube ich, da können wir durchaus uns gegenseitig befruchten. Tun wir ja auch. Ist ja ehrlich gesagt auch Sinn und Zweck des CityLab. Und an der Stelle, wenn das noch erlaubt ist, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei Benjamin Seibel und dem gesamten Team des CityLab bedanken für die gesamte Arbeit. Nicht nur in Sachen Parler, was ich auch wirklich toll finde, wirklich grandiose Arbeit, aber auch ansonsten die Arbeit der vergangenen 5 Jahre. Und alles Gute zum Geburtstag.